Ich habe ein Wort aus der Apostelgeschichte. Das ist der offizielle Predigtext für diesen Sonntag, Apostelgeschichte 4, die Verse 32 bis 37. Überschrieben Gütergemeinschaft unter den ersten Christen. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Äcker und Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hat einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Wir haben diese Woche schon zusammengesessen mit ein paar Kanten, einem Gebetskreis und haben also über dieses Wort nachgedacht. Ja, und wir hatten unsere Probleme schon mit diesem Text aus der Bibel. Gütergemeinschaft, eine tolle Sache. Leben wie in der Urgemeinde. Christen haben das immer wieder versucht, aber ich weiß, oft hat es nicht geklappt. Zeitlang, aber dann ging das wieder vorbei. Wir sprechen auch vom Urkommunismus, also Einkauf ohne Geld ungefähr. Da fragt jemand einen Experten, gibt es denn im Kommunismus noch Geld? Und da sagt er, ja, nur noch Geld. Ich hatte auch so die Vision von Wilhelmshof, wenn wir da hingehen, in einer christlichen Gemeinschaft leben. Geld hat man nicht, wir lebten damals ja von Spenden, wir wussten überhaupt nicht, wie alles werden sollte. Ich wurde einfach dahin geschickt und nun stellt man zu, wie er die Arbeit macht. Und da habe ich auch so gedacht, ja, wir könnten ja auch da eine Gütergemeinschaft machen dann mit den Mitarbeitern, die dann noch kommen werden. Denn wir waren ja erstmal die anderen, die da waren, die sind da dann gegangen. Meine Frau war da realistischer und hat gesagt, du, das wird nichts ohne weiteres. Wie das bei Frauen manchmal ist, die denken da realistischer als wir Männer.
Danke.
Bitte. Es gibt aber heute noch Gemeinschaften, sogenannte Kommunitäten, auch evangelische Kommunitäten, aber auch in der katholischen Kirche, die in den Klöstern leben die Mönche und Nonnen ja in einer Gütergemeinschaft auch. Ich habe Verbindung zu einem Bruderhof, ich kriege von denen immer auch, jeden Tag kriege ich von denen ein Wort geschickt auf meinen Computer, manchmal ein Bibelwort oder ein Wort eines Christen eben, die leben in einer Gütergemeinschaft da. Oder manche kennen die Amish von euch vielleicht, die haben ihre Wurzeln ja auch in Deutschland, die auch in so einer Gütergemeinschaft leben. Es gibt im Süden Deutschland die Offensive Junger Christen, die ist damals in den 60er Jahren gegründet worden als Gegenpol für die Revoluzer, die 68er. Haben die als Christen gesagt, wir wollen auch irgendwas machen und haben da so eine Kommune gegründet, die bis heute besteht und sehr segensreich auch wirkt. Sie waren ein Herz und eine Seele. So wünscht man sich eine Gemeinschaft, eine Ehe. Unsere Tochter erzählt uns gerade im Auto, als wir hier einfuhren, von der Freundin ihrer Tochter, dass die Ehe auseinandergeht. Das Ehepaar sich trennt. Ein Herz und eine Seele in einer Familie. Aber wir haben 5 Kinder und wir wissen, dass das also oft nicht der Fall war. Ein Herz und eine Seele. Da gab es oft auch gegeneinander. Oder auch in einem Arbeitskollektiv gibt es Spannungen, Rangeleien. Und auch in einer christlichen Gemeinde ist das so. Der ersten Gemeinde war das von Gott geschenkt. Das war eine Gabe des Heiligen Geistes. Sie waren offen dafür. Und es war auch ganz wichtig für die Ausbreitung des Evangeliums. In der Bibel steht dann, die anderen sahen, wie lieb sie sich hatten. Und das hat sie angezogen auch. Also eine Gemeinde, in der sich Menschen auch wirklich mögen, die das auch zeigen auch, die ist anziehend auch für andere, für Außerstehende. Und was war es denn, was sie als Gemeinde so zusammengehalten hat? Das lesen wir in der Apostelgeschichte 2, da heißt es, sie blieben beständig in der Apostellehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Sie blieben beständig. Das Bleiben, das Dranbleiben, das ist schwierig. Auch gerade in Zeiten, wo es uns eben nicht so gut geht, am Wort bleiben, an Jesus bleiben, ihm vertrauen in Krankheitszeiten. Ich jetzt im Krankenhaus war, vor 2 Jahren, 6 Mal, habe ich viel auch Lieder gesungen, inwendig gesungen dann, aus dem Gesangbuch, die ich auswendig gelernt habe. Oder Psalmen gebetet. Ich habe meinem Bruder gesagt, dass er Psalmen auswendig lernt und ich habe angefangen, auch einige Psalmen auswendig zu lernen und die immer wieder mal zu beten. Also dranbleiben am Wort, dranbleiben an Jesus. In Jesaja 7, Vers 9 lesen wir einen Satz, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Wir haben den sogar bei uns in unserem Andachtsraum hängen an einer Wand. Und meine Frau hat immer gesagt, also dieser Satz, der stimmt. Wer glaubt, der bleibt. Wer nicht glaubt, der geht. Das war in einer Situation in Israel, das Volk war bedrängt von einem feindlichen Heer und der König und das Volk, die waren verzagt. Und dann sagt ihnen Gott, hüte dich und bleibe still, fürchte dich nicht und dein Herz sei unverzagt. Bleibt dran im Glauben. Als Jesus damals die 5000 Menschen gespeist hatte, und dann gab es ja die sogenannte Brotpredigt, wo er dann auch unter anderem sagt, wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der hat das ewige Leben. Und das konnten viele nicht verstehen, nicht begreifen. Das ging ihnen einfach über die Hutschnur. Und da heißt es an der Stelle, da verließen ihn viele. Eigentlich fast alle. Die 12 Jünger sind zurückgeblieben. Die sind bei ihm geblieben. Auch wenn sie das nicht verstanden haben. Er hat sie ja gefragt, wollt ihr auch gehen? Er hat ihn freigestellt, ihr könnt auch gehen, wie die anderen auch. Ich lasse euch frei. Aber Petrus war es, der gesagt hat, du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Im Psalm 73, im Psalm Asaf, der hartet mit Gott. Er sagt, siehe, den Gottlosen, denen geht es so gut, die sind glücklich und die werden reich. Und ich bin so schlimm dran. Mir geht es so dreckig. Aber im letzten Vers dieses Psalmes steht ein ganz wunderbares Wort. Da sagt Asaf, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Das ist auch meine Freude, dass ich weiß, ich kann mich zu Gott halten in jeder Situation meines Lebens, was auch kommt. Ich darf das ihm bringen. Ich darf mit seiner Hilfe rechnen. Sie blieben, heißt es hier, in der Lehre der Apostel. Sie blieben am Wort. Es wurde nichts umgedeutet. Der Sündenfall in der Bibel beginnt mit einem Zweifel. Da heißt es, sollte Gott gesagt haben. Es wird ein Zweifel gesät. Der Böse sät einen Zweifel in das Herz des Menschen. Und das ist bis heute so geblieben. Schön, dass ihr ein Kreuz habt hier drin, in eurem Andachtsraum. Ich bin manchmal in einer Gemeinde, da fehlt mir das Kreuz. Ich denke, die haben es nicht begriffen, dass das Zentrum unseres Glaubens ist, vom Kreuz erleben. Das Kreuz wird heute in der Kirche oft entschärft, hat nicht mal die Bedeutung, die es eigentlich haben soll. Nächstenliebe, Gerechtigkeit und Umweltbewahrung und was weiß ich, das wird alles groß geschrieben. Aber das Geheimnis des Kreuzes, das wird einfach ausgelassen, weil es sicher schwer zu verstehen ist. Oder dass Jesus die Wahrheit ist, der Weg zu Gott, das wird angezweifelt. Es gibt viele Wahrheiten heute, viele Wege zu Gott. Aber Jesus sagt, ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Oder das Gericht wird ausgeblendet. Dass es einmal ein Gericht gibt, wir einmal vor dem Richter stehen werden. Die Liebe wird gepredigt, aber nicht das Gericht. Die Liebe ist schon wichtig. Und ich weiß, dass Gott mich liebt. Und wenn ich vor ihm stehen werde, dann weiß ich, dass ich nur auf seine Gnade und seine Liebe zählen kann. Oder die Gewissheit, dass sein Reich kommt. Wir beten zu einem Vater, unser dein Reich komme. Das ist unser Wunsch. Ich las jetzt in einer Kirchenzeitung von einem Theologen, der sagte, wir müssen die Erde behalten, die sollte auch in 2 Millionen Jahren noch so gut sein wie heute. Habe ich gesagt, der rechnet eigentlich nicht mehr mit dem Reich Gottes, dass das noch kommen könnte. Sicher sollen wir die Umwelt und die Schöpfung bewahren und auch sorgsam damit umgehen. Aber wir dürfen auch nach vorne schauen und wissen, dass das Reich Gottes kommt. Die Reiche dieser Welt werden alle irgendwann abgewirtschaftet haben. Sie blieben in der Gemeinschaft. Die Geschichte der Christenheit ist eine Geschichte von Spaltung und Trennung. Das geht immer so weiter. Das fing damals schon an. Kurz nach der Urgemeinde ging das dann schon los. Es mag Gründe geben, Luther hat ja auch, er wollte sich eigentlich nicht trennen von der katholischen Kirche, aber er musste sich dann trennen, das heißt, er wurde ausgeschmissen und musste eine neue Kirche gründen. Aber vielfach sind diese Trennungen, die es da gibt, nur menschliche Probleme, zwischenmenschliche Probleme. Weil dann welche nicht miteinander können oder weil es da eine Rangelei gibt. Dietrich Bonhoeffer, der hat ein Buch geschrieben, Gemeinsames Leben. Das ist sehr interessant. Unter anderem schreibt er da, jedes menschliche Wunschbild, das in die christliche Gemeinschaft mit eingebracht wird, hindert die echte Gemeinschaft und muss zerbrochen werden, damit die echte Gemeinschaft leben kann. Jedes menschliche Wunschbild, das in die christliche Gemeinschaft eingebracht wird, hindert die Gemeinschaft und muss zerbrochen werden, damit es wirklich Gemeinschaft werden kann. In jeder Gemeinschaft gibt es Krisen, gibt es Konflikte. Also ich könnte ein Buch schreiben über unsere Krisen und Konflikte im Wilhelmshof, was wir alles so erlebt haben über die Jahre, 40 Jahre jetzt schon. Welchen Zerbruch es da gab. Oder wenn jemand nicht zerbrechen wollte oder sein Wunschbild nicht zerbrechen wollte, dann ist er gegangen. Konflikte und Krisen gehören in jede Gemeinschaft und in jede Beziehung auch. Denn wir reifen durch die Krisen und die Konflikte in unserem Leben. Das ist in einer Ehe so, in einer Familie und eben auch in einer christlichen Gemeinde. Und die Gemeinde ist eben kein Club, kein Verein, kein Wohlfühlverein oder ein Wellnesshaus. Die ersten Christen haben das schon bald erlebt. Nach diesem Abschnitt hier, wo die alles gemeinsam hatten und keiner irgendwie Not hatte, da kommt dann die Geschichte von Hananias und Sapphira, die auch ihre Acker verkauft haben, aber sie haben etwas zurückbehalten, hätten sie auch machen können, war kein Problem. Aber als sie das abgegeben haben, dann sagen sie, ja, das ist alles, was wir bekommen haben. Und dann wird ihnen gesagt, ihr habt den Heiligen Geist belogen und das ist ihnen schlecht bekommen. Oder wenn wir an die Gemeinde in der Hafenstadt Korinth denken, wir haben jetzt, meine Frau und ich, wir lesen jeden Tag ein Kapitel aus dem Alten Testament und eins aus dem Neuen Testament. Da haben wir jetzt auch den Korintherbrief gelesen. Und das, was in der Gemeinde Korinth alles los war da, das war eine, gleich nach der Urgemeinde. Paulus müsste da viele Ermahnungen schreiben. Und manchmal hat man den Eindruck, er ist richtig zornig geworden auch über das Verhalten in dieser Gemeinde. Ja, und wie gesagt, wir haben das auch erlebt in unserer Gemeinschaft. Und dann heißt es, sie blieben beim Brotbrechen, beim gemeinsamen Abendmahl. Einmal verbindet Menschen miteinander. Im Orient war das etwas ganz Besonderes. Da hat man wirklich nur mit dem gefeiert, auch mit dem man auch ein Herz und eine Seele war. Oder die hat man eingeladen auch. Das war etwas Besonderes. Wurde nicht jeder eingeladen. Konnte nicht jeder kommen. Ich habe manche Erinnerung an gemeinsame Male, wo wir eingeladen worden sind oder wo wir eingeladen haben. Eine Zeit lang haben wir unsere Kurgäste, unsere Alkoholiker dann eingeladen in Familien zum Abendbrot. Das war etwas ganz Besonderes. Erstens haben wir sie näher kennengelernt auch. Sie konnten uns etwas erzählen aus ihrem Leben. Sie haben uns kennengelernt. Und ich habe dann immer manchmal Rückmeldungen gehört, also das war für uns auch etwas Besonderes, dass ihr uns eingeladen habt zum Abendbrot, dass wir mit an eurem Tisch sitzen durften einfach. Das hat vielen auch das Herz geöffnet, auch für das Wort Gottes. Ja, die Bedeutung des Abendmahls zum Gedächtnis, Gedenken an das Leiden Jesu. In der katholischen Kirche gibt es ja den Kreuzweg, der ist dann in Kirchen dann so nachgebildet. Ich finde das sehr gut und ich mache jeden Morgen in meiner Gebetszeit, gehe ich den Kreuzweg. Die Geburt Jesu, sein Leiden, die Gefangennahme, die Verhöre, der Verrat, die Verleugnung. Ich mache das alles bewusst, was Jesus für mich auf sich genommen hat. Hat sich schlagen lassen, geißeln, kreuzigen. Die Wunden Jesu haben eine Bedeutung. Die Wunden seines Hauptes, da denke ich an die Gedanken, die ich manchmal habe. Wie ich mich schuldig gemacht habe, durch Gedanken schon. Oder die Wunden seiner Hände, was habe ich mit meinen Händen schon gemacht? Oder die Wunden seiner Füße. Welche Wege bin ich gegangen, die nicht gut waren, die Gott nicht gefangen haben? Ein Gedächtnis. Da heißt es, dass das Blut des neuen Bundes, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Die Vergebung ist ein zentrales Thema im christlichen Glauben. Wir leben von der Vergebung. Dass Gott uns vergibt und dass wir uns auch gegenseitig vergeben. Und das war das Gute in unserer Gemeinschaft in Wilhelmshof, dass wir das auch immer wieder praktiziert haben. Dass wir uns auch gegenseitig auch vergeben haben. Dass einer zum anderen hingegangen ist und hat gesagt, also möchte mit dir reden, wir wollen doch wieder miteinander in Frieden leben, kannst du vergeben und ich vergebe dir. Und sie blieben beständig im Gebet. Das Gebet ist sowas wie die Hygiene für die Seele. Das reinigt die Seele. Das Gebet allein und auch das Gebet in der Gemeinschaft. Über Gott reden ist wichtig, aber mit Gott reden ist noch viel wichtiger. Es ist schlimm, wenn Menschen nicht mehr miteinander reden. Ein Freund von mir erzählt in seinem Dorf, wo ein Ehepaar und der Mann hatte eine Geliebte und die Frau hat das mitbekommen und dann hat sie kein Wort mehr mit ihm gesprochen, hat dann die Beziehung beendet. Jahrelang hat die Frau kein Wort mit ihm gesprochen. Und eines Morgens sagte sie zu ihm plötzlich, welche Schuhe ziehst du heute an, die schwarzen oder die braunen? Da war das Eis gebrochen. Meine Mutter hat mich manchmal damit gestraft, dass sie nicht mehr mit mir gesprochen hat. Das war viel schlimmer als Schläge. Die hätte ich gern hingenommen. Aber dass sie nicht mit mir sprach, das war schlimm. Gott kann auch schweigen. Psalm 83 heißt es, Gott schweige doch nicht. Gott bleibt nicht still und ruhig. Manchmal müssen wir uns vielleicht fragen, warum schweigt Gott jetzt? Vielleicht redet er erst, wenn wir auch stille werden, zur Ruhe kommen. Wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde euch geholfen, heißt es in der Bibel. Beten ist unabhängig von Situationen oder Gefühlen oder Stimmungen Gerade wenn mir nicht danach ist, sollte ich beten. Das Gebet ist die Achillesferse des Christen. Wir sprechen ja auch vom Gebetsleben. Sage mir, wie dein Gebetsleben aussieht, und ich sage dir, wie deine Beziehung zu Gott aussieht. Die Jünger haben das damals erkannt bei Jesus, dass seine Art und Weise, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er gelebt hat, dass das etwas zu tun hat mit seiner stillen Zeit, wo er auf dem Berg war, mit Gott gesprochen hat. Und darum haben sie dann gesagt zu ihm und ihn gebeten: Jesus, lehre uns beten. Einmütigkeit und Einigkeit in einer christlichen Gemeinschaft, das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich denke, dass wir unsere Wünschbilder immer wieder zerbrechen müssen. Wir kommen immer wieder neue Wünsche auf, vielleicht. Wir erleben das auch bei uns jetzt, dass immer wieder mal neue Dinge da hochkommen und können wir nicht was anderes machen oder so machen da. Vieles geht dann einfach nicht oder das Wunschbild zerbricht eben dann. Es ist für uns ganz wichtig, dass wir dranbleiben am Gebet. Jesus hat in seinem Gebet für die Jünger Folgendes gesagt. Er sagt: Ich bitte nicht allein für sie, für die Jünger, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien. Ich finde das toll. Jesus hat damals schon für dich und mich gebetet. Ich bitte nicht nur für die Jünger, sondern für alle, die auch durch ihr Wort, das Evangelium, einmal an mich glauben werden. Ich denke, die Einheit in einer Gemeinde kann auch dadurch bestehen und bestehen bleiben, dass wir füreinander beten. Auch für den beten, mit dem wir vielleicht gerade Schwierigkeiten haben, der auf die Füße getreten ist. Dass wir immer wieder füreinander beten, einander vor Gott bringen, vor den Thron Gottes bringen. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ja, Jesus, wir danken dir, dass du damals schon für uns gebetet hast, dass wir, die wir zum Glauben kommen, auch eins sein in dir und miteinander. Ja, wir danken dir, Jesus, dass du die Kraft hast, auch uns zu einen. Und darum bitte ich dich, dass du uns immer wieder die Herzen auch füreinander öffnest. Dass du uns hilfst, füreinander einzustehen, füreinander zu beten, einander zu tragen und auch zu ertragen, wo das nötig ist. Wir danken dir, dass du mit deiner Gemeinde zum Ziel kommen wirst, dass du sie zubereitest für die Ewigkeit, jeden Einzelnen. Segne auch diese Gemeinde hier und alle, die dazugehören. Und auch die, die nicht mehr dazugehören, empfehlen sie auch dir an. Geh mit uns auch in diese neue Woche. Lass uns jeden Tag neu deine Nähe erfahren. Hilf uns, unser Leben immer wieder neu bei dir festzumachen. Segne diese Stadt, segne unser Land, alle, die auch in Verantwortung stehen, auch in den Kirchen und Gemeinden, befehlen sie alle dir an. Dein Friede, Herr, sei mit uns allen. Amen. Amen.